betrachtet, dass man den Geist lernt. Wir werden hier mit einem Bereich des christlichen Bewusstseins Kontakt aufnehmen, der meines Erachtens zu wenig Beachtung findet, weil unsere Bewegung eben, sagen wir mal, zu Beginn, als Schüler Prabhupada ist genau 10 Jahre mit uns geblieben. Das ist relativ wenig. Unsere Bewegung ist hier jetzt, wenn wir mal helfen, die jetzt schon 50 Jahre alt sein wird, oder? Nächstes Jahr ist es 50 Jahre. Von diesen 50 Jahren ist Schüler Prabhupada 10 Jahre mit uns gewesen und hat natürlich uns vorbereitet auf das. Er sagte, dass er alles in seinen Büchern gesagt hätte. Das heißt, dass seine Bücher noch immer ein Schlüssel sind für das Verständnis. Und wir werden uns jetzt bemühen, auf diese Grundlage in einen Bereich einzugehen, der sehr wichtig für uns als Vaishnava ist, nämlich die innere Vertiefung in Krishna. Gut. Es geht wieder so schnell vorbei. Interessante Weihnachtsatmosphäre irgendwie. Ist es nicht so? Atmosphäre, die nach Keksen und Kerzen scheint. Und neuen Vorsätzen klingt. Gut. Wir haben einander und Raku und Manjari, die Gandharvas.
Yeah. Hare Krishna.
Om Vishnu Pad Paramahamsa Sataravara Jagacharya Siddhartha Sisima Sisima Ingire Silabe Charana Vinda Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Anand Koti Vaishnavinda Ki Samavita Bhakta Vrinda Ki Gaura Premanandi All glories to the Islam. 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 Danke schön. Wieder ein paar die Künste. Danke. Ja, Hare Krishna. Nochmals an alle ein ganz, ganz herzliches und freudvolles Gute, guten Morgengruß. Wir sind heute auf den letzten Tag angekommen von unserem Seminar. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass gestern eine sehr schöne spirituelle Atmosphäre, eine von Krishna erfüllte Atmosphäre da war. Und möchte dann heute gerne in die, sagen wir mal, dorthin gehen, wo ich euch vorbereitet habe. Es wird also ganz schön spirituell werden, besonders im Workshop. Ich danke dir ganz herzlich für die Vater. Und ich möchte am Anfang heute einfach einmal philosophisch den Vedic Workshop in die große Pancharatrika-Tradition einbetten. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr nötig ist, um zu verstehen, was mit dem Vedic Workshop auf sich, was es auf sich hat. Es ist ja für uns, die wir im Westen leben, sagen wir mal, sehr schwierig zu verstehen, wie Gott tatsächlich gegenwärtig sein kann, voll und ganz in seiner Acharya-Vigraha auf dem Altar. Das ist problematisch. Da haben die islamische Religion sehr stark einen Anspruch gegen erhoben und auch das Christentum war sehr vehement darüber. So, also die westliche Tradition, die Denktradition und auch die theologische Tradition hat mit diesem Punkt durchaus Probleme. Das ist der schwierigste Punkt für die. Es ist auch vielleicht das Schwierigste für uns. Ich weiß noch, Prabhupada hat uns einmal überrascht und sagt, es gibt gar keine Materie. Es ist nur das Verständnis und die Illusion, die ist materiell. Aber alles ist eine Energie Gottes und somit göttlich. Also es gibt nichts getrennt von ihm. Und wenn man, glaube ich, über diese, das war also wie eine Bombe, ich weiß noch, das hatte er gesagt, das war in einem persönlichen Darstellung am nächsten Tag, war da die Kasse. Waren Telefaxe, wir haben damals mit, kennen Sie das noch? Telefax, wie ist das Telefax? Das ging wie ein Lauffeuer vorher über die ganze Bewegung, das knatterte in allen Offices. Prabhupada hat gesagt, es gibt keine Materie. Hat auch die ganze Zeit immer gesprochen, es war eine materielle und eine spirituelle richtig heiß. Und das ist eben das wunderbare Krishna-Bewusstsein. Das geht immer noch eine Spur tiefer. Und es geht wirklich, man muss eigentlich zu jedem Zeitpunkt in seinem spirituellen Leben ein Lernender sein. Sehr wichtig. Und das ist auch der beste Geisteszustand, um alert, das heißt aufmerksam zu bleiben und auch neugierig und vielleicht auch wissbegierig und bemüht eben tiefer einzudringen, das Verständnis, ach, ich weiß eigentlich noch gar nichts, es gibt noch so viele tolle Sachen für mich zu erfahren und zu lernen. Und ich glaube, dass ich heute euch ein bisschen in diesem Bereich vielleicht, weil wir es für diesen Bereich des Neuen ein bisschen kratzen können oder ein bisschen betrachten können. Dann sag mal, Madhumati, ist das ein A oder ist das ein neuer Buchstabe, den ich noch nicht kenne?
Das ist ein A, ein bisschen abgeschliffen.
Das A will auswandern, glaube ich, nach Australien oder so. Gut. Sehr schön, dass man neue A's kennt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratimanta ahita
Sarvidyana Pratimanta ahita
Manomai Bhagavatim Dadogatim
Manomai Bhagavatim Dadogatim
Sareva Nityatma Sukhanu Putyabhi
Sareva Nityatma Sukhanu
Samayantakato hikim puna Sakritya danga pratimanta ahita
Sakritya danga pratimanta ahita
Manomai Bhagavatim Tado Gatim
Manomai Bhagavatim Tado Gatim
Saeva Nityatma Sukhanu Bhutyabhi
Saeva Nityatma Sukhanu Bhutyabhi
Vyodasya Mayontagato Hikim Puna
Vyodasya
Sakritya-danga pratimantarahita
Sakritya-danga pratimantarahita
Manomai bhagavatim dadaukatim
Manomai bhagavatim dadaukatim
Sa eva nityatma sukhanupa putya Sa eva nityatma sukhanu bhutyabhi
Sa eva nityatma sukhanu bhutyabhi
Viyutastamayonta katohya hikim puna
Viyutastamayonta katohya hikim puna
Dankeschön. Dies ist ein Vers, der am Ende des 12. Kapitels im 10. Kanto aufkommt, nachdem der Dämon Agasura aufgenommen wurde in der Form Krishnas. Und alle waren total erstaunt darüber, und dass ein Dämon dieses, also Gott erreichte, und fragten sich natürlich, warum das möglich war. Und Shukadev Goswami sah es dann für nötig an, hier ein Prinzip zu erklären. Und das Prinzip lautet so: Wenn man einmal und auch nur mit Gewalt die Form der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinen Geist bringt, erreicht man durch die Barmherzigkeit Krishnas die höchste Befreiung, wie es Agasura tat. Wie sehr trifft das dann erst zu für diejenigen, in deren Herzen die höchste Persönlichkeit eingeht, wenn er als Inkarnation erscheint? Oder wie sehr trifft das für diejenigen zu, die immer an die Lotusfüße des Herrn denken, der die Quelle transzendentaler Glückseligkeit für alle Lebewesen ist und durch den alle Illusion vollständig entfernt wird? Ich will es nochmal in meinen eigenen Worten wiedergeben. Wenn also jemand, auch wenn er eine Anstrengung macht, irgendwie Krishna in seinen Geist hineinbringt, dann erreicht er durch die Barmherzigkeit Krishnas die höchste Befreiung, wie es Agasura tat. Und Agasura hatte sich auf den Weg gelegt und hatte gewartet, bis die Kuhhirtenjungen in ihn hineingehen. Er hatte sich so verstellt oder hatte sie getäuscht. Sie dachten, das sei wahrscheinlich ein Gebirge, es war ein Riesendämon. Also King Kong ist ein Glühwürmchen dagegen. Krishna wartete dann erst, aber ging dann auch den geöffneten Rachen des Agasuras herein, und dann klappte Agasura seinen Mund zu und Krishna war gefangen. Was hier jedoch von einer anderen Perspektive her geschah, war, dass jemand irgendwie mit Krishna Kontakt kam und Krishna in ihn einging, so wie das der Fall ist, wenn jemand, sagen wir mal, sich den Dedis nähert und die Dedis betrachtet, und plötzlich ist Krishna in seinem Geist drin. Der Geist ist ja wie ein Kristall, und alles, was da vorgestellt wird, kommt dann in das Kristall hinein, als eine Art Spiegelung. Aber de facto ist die Form, die außerhalb war, jetzt auch innerhalb des Kristalls. In dieser Weise ist ein meditierender Yogi oder ein Teilnehmer des Multiseva-Seminars prinzipiell in dem, was er tut, macht er etwas Ähnliches wie Agasura, dass Krishna, der außen war, in den Hinein kommt, ins Herz, in die Erinnerung, in die Meditation. Und deswegen, so sagt dieser Text von Shukadev Goswami, genauso wie ein Devotee oder ein Yogi Befreiung erlangt vom materiellen Dasein und in die spirituelle Welt gehen kann, so tat das eben, weil der Agasura tat genau das Gleiche, brachte mit Kraft Krishna in sich rein, auch Agasura. Und das war seine Erklärung dafür, wie es möglich war, dass Agasura in die spirituelle Welt geht. Ein ganz interessanter Text mit einer total faszinierenden Erläuterung. Mir ist jetzt sehr bewusst die Erläuterung von Vishwanath Chakravarti Thakur. Wenn ihr die in eurer eigenen Lesezeit lesen möchtet, hier ist die Referenz. 10, 12, 39. Das hat jetzt zwei Implikationen für uns. Krishna ist so barmherzig, dass wenn jemand einfach nur in Kontakt kommt mit seiner Form, indem er sie sieht, zum Beispiel, ist ein unglaublicher Nutzen da. Es bedeutet aber auch, dass man im Geist anfangen sollte, über Krishna zu meditieren. Wenn Krishna so barmherzig ist, dass wenn man in, ich möchte euch das mal so darstellen, wir denken jetzt über so viele Dinge nach. Stellt euch mal vor, ihr fahrt durch Zürich hindurch, dann seht ihr, ja, was sieht man da in Zürich? Also, ich weiß lange nicht mehr, Zürich, aber ich denke, man sieht die Werbung, die überall ist, man sieht verschiedene Automodelle, man sieht, wenn man am Zürichsee vorbeikommt, ein paar unschuldige amerikanische Touristen, die denken, sie seien an einem besonderen Ort gekommen. Man sieht verschiedene Dinge, die kommen also in den Geist hinein, aber die tun nicht viel mehr als ein paar ganz flüchtige Eindrücke dort zu hinterlassen. Und dann sind sie wieder weg. Aber wenn man irgendwie während seines irdischen Daseins Krishna sieht in Form seiner Deity, dann ist man damit auf dem Wege der Befreiung von diesem irdischen Dasein angekommen. Was wir nicht sagen können von der Werbung, die wir in Zürich sehen, die befreit uns nicht. Und auch die unschuldigen amerikanischen Touristen am Zürichsee, das sind einfach Touristen, fertig, nichts. Also dann haben wir uns in unserer Gesellschaft schon gewöhnt. So, in der heutigen Vorlesung möchte ich gerne auf die Essenz aller spirituellen Bemühungen eingehen. Die Essenz aller spirituellen Bemühungen hat Rupa Goswami in seinem Werk Bhakti Rasamrita Sindhu sehr eindeutig und herausgestellt. Er sagt, worum es eigentlich geht auf dem Bhakti-Pfad ist, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn niemals und Krishna niemals zu vergessen. Diese beiden Punkte. Man soll einfach den Geist, der durch so viele Dinge abgelenkt worden ist in der weiteren Welt, so präokkupiert ist, so ja, eingenommen ist eigentlich, nicht? Von materiellen Dingen, den soll man reinigen, indem man immer an Krishna denkt und sich und ihn einfach nicht vergesst. Er soll nicht wieder rauskommen aus der Erinnerung. Lord Chaitanya Mahaprabhu spricht über diesen Punkt in seiner Liste, was man tun sollte in Bezug auf Krishna, auf dem Altar. Er sagt, man sollte meditieren über die Form des Herrn. Und wir werden das heute zaghaft, also wir werden das vorsichtig anfangen. Aber ich möchte zunächst einmal euch eine kleine Übersicht geben über was eigentlich Deity-Verehrung ist. Die klassische Form der Deity-Verehrung ist ein alles einschließendes Programm. Es ist ein großes Programm, um das es da geht. Es fängt an mit Abhigamana. Das ist die erste Voraussetzung für Deity-Verehrung. Abhigamana heißt, dass man zum Tempel geht. Wir gehen in das Haus Gottes. So, das ist der erste Schritt, den wir machen. Was das beinhaltet, ist, dass wir natürlich sauber gehen, also wir sind frisch geduscht und gebadet. Wir haben uns in saubere Kleidung eingehüllt und wir haben auf den Kopf Tilak aufgetragen. Ich sehe, einige von euch haben heute Tilak aufgetragen. Das ist sehr, sehr schön. Das zeigt, man geht zum Tempel und tritt vor Krishna und macht sich präsentierfähig. Tilak heißt, mein Körper ist auch ein Tempel Krishna. Komm in mein Herz herein. Und dann sagte die Devotee mit diesem Tempelzeichen, dass er sich auf die Sterne aufträgt. Eigentlich macht das jeder Devotee jeden Tag, wenn man, sagen wir mal, wie Nandarani Priya, könnte ich mir vorstellen, die im Krankenhaus arbeitet, wenn diese so einen großen Tiger wie ein Elefant in Sri Rangam da ankommt, dann wird, wenn die Ärzte sagen, sind sie an einem Vogel vorbeigegangen. An der Grenze geht es manchmal so, die Leute fragen ganz besorgt, was hat das denn für ein Vogel? nein, das soll so. Was, das soll so? Das, ja, das ist das Tempelzeichen. Der Körper ist der Tempel. Oh, wirklich? Also wenn man das nicht aus gesellschaftlichen Gründen nicht so offenkundig machen kann, wie ich das hier machen kann, bin ja unter euch, dann soll man es mit Wasser machen und dabei den Namen des Herrn aussprechen. Om Keshavaya Namaha. Keshava, Om Krishna, das ist mein Körper, das ist dein Tempel, das ist dein Zuhause, mein Körper ist dein Zuhause, mein Herz ist der Aufenthaltsort für dich. Nicht, das ist die Idee. So geht ein Vaishnava durch die Welt. Es ist sehr schön. Ich möchte euch wirklich inspirieren, das einmal anzufangen, damit ihr Abhigamana macht, euch dem Herrn nähert. Nicht, dass ihr ihm schon mal näher kommt. Das ist der erste Schritt bei der Deity-Verehrung. Abhigamana, man geht zum Tempel. Also man approacht. Wie sagt man das in deutscher Sprache? Man nähert sich dem Tempel. Das heißt, man macht sich einfach bereit dafür. Dann kommt noch ein weiterer Schritt, der heißt Upadhana. Das heißt, dass man die verschiedenen Artikel, die man für die Verehrung braucht, zusammensammelt. Ich habe das wir haben das gestern in der Übung im Workshop gemacht. Wir wurden rausgeschickt und haben dann Blümchen gesammelt. Wisst ihr noch? Einer von euch ist sogar einkaufen gegangen. Ich glaube, Konstantin, du warst das, du hattest richtig eine tolle Opfergabe gebracht. Das ist technisch Upadhana, dass man die Artikel oder das, was man opfert, erstmal besorgt. Da muss man rumgehen, da muss man nachdenken. Was bringe ich denn heute? Was brauche ich alles? Dann kommen wir zur dritten Stufe der Deity-Verehrung. Das ist Yoga. Bitte beachtet, wir haben noch nicht die Räucherstäbchen geschenkt. Wir haben noch nicht die Puja gemacht. Wir sind noch in der Vorbereitung darauf, denn es geht ja schließlich darum, Gott zu treffen. Das ist keine kleine Sache. Wenn du Gott triffst, dann ich weiß noch, Entschuldigung, ich hoffe, dir ist das nicht unangenehm, aber du, das werde ich nie vergessen, du hast einmal ein wichtiges Vorstellungsgespräch gemacht bei einer Klinik, nicht? Und, oder irgendwo, ich weiß nicht, das war vor etlichen Jahren, und du hast dich dann, wie man das in Norddeutsch sagt, in Schale geschmissen, das weiß ich noch, du hast dir extra ein neues Gewand zugelegt, nicht? In einem tollen, ich weiß noch sogar, ich weiß nicht das Detail, aber ich war einfach, wow, so habe ich dich immer noch nie gesehen. Ja, schon gut, es geht hier um ein Vorstellungsgespräch. Nicht so, da hat sich Nandarani Priya richtig eine neue Hose und einen neuen Pullover, oder ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas gekauft, extra dafür. So, wenn wir Gott treffen wollen, müssen wir uns nicht vorbereiten, Kinder. Nicht, das ist wichtig, sich da vorbereiten. Und jetzt, nachdem wir also die äußeren Dinge gemacht haben, wir haben uns den Tempel genähert, wir haben uns entsprechend angezogen in saubere Kleidung und wir haben uns dekoriert mit Tilak und wir haben jetzt die verschiedenen Sachen zusammen, Blumen, Boga, Tulasi-Blätter und all die Dinge, die für die Verehrung brauchen. Jetzt machen wir Yoga. Pancharatrika. Yoga bedeutet, dass wir einen spirituellen Körper annehmen. Ja, ihr habt richtig gehört.
Wir können uns Gott nicht nähern in einem materiellen Körper. Wir müssen uns ihm nähern in einem spirituellen Körper. Wenn du ins Feuer hineingehen willst, sagt Prabhupada, dann musst du erstmal zum Feuer werden. Wenn du zu Gott gehen willst, musst du göttlich werden. Was Yoga bedeutet, ist, dass man ein Dhyana macht, eine kleine Meditation. Man nennt das Buddha Shuddhi. Wir werden das heute noch machen. Dass wir einfach sagen, mein Herr, eigentlich bin ich nicht der Körper und der Geist. Eigentlich bin ich dein ewiges Teil. Und man meditiert dann darüber. Ich werde das nachher mit euch machen, wie man meditiert. Sehr, sehr schön. Ich gehöre zu dir. Ich bin dein. Fand ich sehr nice, wie heute hatte ich einem Devotee eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, sind das deine Dinge? Sagte der Devotee, nein, ich bin ihr. Ich gehöre zu meinen Dingen. Vielen Dank. So, Yoga bedeutet, dass Yoga heißt auch Connection, nicht? In Verbindung treten. Du sagst jetzt zu dir, ich bin eine ewige spirituelle Seele und du machst den Dhyana, du meditierst über den Herrn. Diese Art von Yoga, wisst ihr, dass wir auch Yoga machen? Bhakti Yoga ist unsere Sache, die werden wir heute lernen. Da lernen wir. Seht mal, das ganze spirituelle Leben und was wir so machen, gibt dir erst dann Sinn, wenn du davon ausgehst, dass du einfach ein Teil Gottes bist. Sonst, wenn du das vergisst, dann hast du Angst vor dieser fremden Welt. Ich möchte für dich lieber durch. Ich lerne lieber ein paar Schweizer Jodler-Melodien, statt neue Bajans. Ich lerne jetzt mal an dich jodeln und verhalte mich mit Mantra, interessiere mich für Mantra-Themen und Mantra-Dimensionen. Aber wenn, so wie du weißt, eigentlich bin ich das doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich nicht jetzt ein Schweizer oder so, sondern mich haben so ein physischer Körper, der mit so einem Überlebensprogramm programmiert ist, nicht? Und deswegen isst und schläft und so. Ich bin doch eigentlich viel mehr als das. Dann fängst du an mit spirituellem Leben. Dann machst du Yoga. Du verbindest dich, du disconnectest von der materiellen Welt und du gehst in die spirituelle Dimension. Yes! Sind wir bereit für den vierten Schritt? Icha. Die Verehrung des Herrn. Ich habe das aus dem Deity Worship Manual, von Krishna, das Krishna Chetan Prabhu zusammengefasst hat. Icha heißt einfach die Verehrung. Dazu gibt es 64 Punkte der Verehrung, 16 Upachars, wie zum Beispiel der Asana, das Pratya und das Snana. Ich benutze bewusst diese technischen Ausdrücke. Was das alles ist, könnt ihr im Puja-Handbuch machen. Mir geht es in meinem Seminar nicht so sehr um die, sagen wir mal, die Verehrung, weil das ist, da gibt es so viele Standards, wie es Menschen gibt. Da kannst du einfach, der einfachste, da haben wir gestern von gehört, ist Opfer einfach Krishna, Wasser, eine Blume, eine Frucht, ein Blatt, und das reicht. Ich akzeptiere das, was Krishna gehört. Das ist die einfachste Art der Verehrung. Und du kannst also unendlich kompliziert werden. Hier wird von 64 Dingen gesprochen. Es gibt tausende von Dingen, die du machen kannst. Und ich finde, wenn man erstmal anfängt mit dem Verständnis Multiseva, sollte man wirklich die Fundamente erstmal legen. Und dann kann man verschiedene Dinge lernen. Es ist genauso wie Bhajan. Oder wie das Singen für Krishna. Das Singen von Hare Krishna. Es kommt für alle erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich, der Hare Krishna Mantra. Und danach kannst du ihn in tausenden von Variationen singen. Das ist was wichtig ist, dass das Fundament erstmal stimmt. Und dann gibt es viele Details, die aber nicht so wichtig sind wie das Fundament. Der fünfte Punkt bei der Deity-Verehrung ist Svadhyaya. Svadhyaya heißt Studium. Derjenige, der Murti Seva macht, wird weiterhin die Heiligen Schriften studieren, weil nur auf dieser Grundlage kann er sich Krishna wenden. Und Prabhupada hat darüber oft zu uns gesprochen, denn die ersten Hare Krishna Devotees waren ein wilder Haufen, der erstmal ein bisschen gebändigt werden musste, gezähmt werden musste fast. Und Prabhupada hat gesagt, diese Bücher habe ich nicht geschrieben, damit ihr sie verteilt. Diese Bücher habe ich für euch geschrieben, damit ihr sie lest, um ein gutes Verständnis von Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Und wirklich Deity Worship oder Verehrung von Krishna, ohne das einzubetten in ein großes, in ein Verständnis, wird oft nur mechanisch und ein aussageloses Ritual werden. Viele von euch verehren Gonitai, und damit eure Verehrung von Gonitai tatsächlich lebt, ist es sehr wichtig, dass ihr Werke liest wie das Chaitanya Charitamrita, Svadhyaya. Wenn man nicht weiß, wer ist Lord Chaitanya, den ich da verehre, dann wird die Verehrung irgendwann weniger werden und man wird sie sogar als eine Last empfinden. Irgendwann. Deswegen, die Idee, die Verehrung, wie ihr seht, ist ein komplettes Programm zur Spiritualisierung des Menschen. Und ich finde es sehr interessant, diese fünf Pancha-Ratrika-Punkte zu lernen. Soll ich sie nochmal, wollen wir kurz in der Zusammenfassung nochmal durchgehen. Abhigamana, sich dem Tempel nähern. Upadana, die Artikel, die man zur Verehrung braucht, zusammenzubringen. Yoga, das heißt eine spirituelle Verbindung mit Krishna. Ija, eine Verehrung. Und zwar Dhyaya, ein regelmäßiges Studium. Das ist, in diesem Kontext lebt Murti Seva. Das ist das Milieu, die spirituelle Kultur, die nötig ist, damit man Murti Seva richtig macht. Als ich das gelesen habe, in diesem Pancharatika Deepika Werk, ist für mich plötzlich alles klar geworden. Mir ist klar geworden, wie in den Heiligen Schriften oder was miteinander über die Verehrung des Form, der Form des Herrn gesprochen wird. Da werden immer verschiedene Punkte gemacht und wir werden eine klassische Erzählung im Workshop lesen von dem Brahmana, was der alles tat, um Krishna zu verehren. Ihr werdet all diese fünf Punkte wieder erkennen da drin. Was für einige von euch, ich sehe schon im Gesichtsausdruck, ach, ist das wieder kompliziert, das merke ich mir niemals. Bitte seid nicht so faul in eurem spirituellen Leben. Es ist wichtig, dass ihr den Hintergrund versteht. Ihr werdet nicht enthusiastisch und inspiriert sein können im spirituellen Leben, wenn ihr nicht den gesamten Kontext langsam Schritt für Schritt an eurer Geschwindigkeit versteht. Sonst wird das alles in ein, das war Prabhupadas tiefe Angst. Er sagte, er hatte Angst davor, dass das Krishna-Bewusstsein für uns als Last irgendwann eine Last wird, wenn wir nicht das richtig supporten. Ihr wisst, dass wie das beim Chanten ist. Wenn das nicht lebt in einem, das Ganze, wenn das nicht pulsiert, wenn es nicht vibriert im Leben, dann ist das ja auch 16 Runden. Mein Gott, 16 Runden, der chantet er heute noch 16 Runden. Ich bin noch nicht mal Dandohan. Oder ich bin noch nicht Bhagavandini. Oder Gorahari, die das alle so gut machen. Nicht? Man denkt denn so. Das wird zur Last. Aber wenn man weiß, das ist das Eigenname. Ich weiß das. Ich lese das doch jeden Tag und ich spüre das doch. Und ich verehre doch die Dedis und ich weiß, wenn ich den Namen der Dedis ausspreche. Ach Gott, wenn ich mit den Dedis zusammen. Also, ich mache das jetzt mal für 2 Stunden, will ich jetzt einfach nur die Namen des Herrn chanten. Nicht und so weiter. Das muss leben und dazu muss man es zum Leben bringen. Hare Krishna.
So, sind jetzt die brahmanischen Regeln für die Deity-Verehrung gewesen. Die Pancharatrika, das ist eine wirklich sehr hohe spirituelle Kultur. Die Gaudiya Vaishnavas, denen es mehr um Liebe und eine Beziehung zu Krishna geht, die haben sechs Dinge, die sie tun, um zu verehren. Das erste ist, und jetzt wird es für euch bestimmt leicht und ihr werdet einen erleichterten Seufzer loslassen. Man bringt zunächst seine Ehrerbietung da zu Krishna. Das ist das Wichtigste. So fängt alles bei uns an. Das ist, wie wir Abhigamana machen, wie wir uns Krishna nähern. Ehrerbietung. Dann als zweites Gebete. Wir sprechen Gebete. So nähern wir uns auch Krishna. Merkt ihr, wie plötzlich das sehr bekannt klingt und wie wir das ja auch alle machen, so seid ihr drin geschult worden und das haben wir gestern gemacht. Wir haben unsere Ehrbietung gemacht. Udava, der Beste unter den ramanischen Pujaris, hat da eine Arti gemacht und wir sind reingekommen, haben unsere Ehrbietung gemacht, da haben wir Gebete gemacht. Dann gibt man die Früchte seiner Tätigkeiten. Wir haben gestern Blumen gepflückt und manche von euch haben Briefe geschrieben, an Rahmen eingekauft für Krishna. Dann tun wir verschiedene Dienste darbringen. Dann erinnern wir uns an die Lotusfüße des Herrn. Und dann hören wir, das haben wir auch gemacht, ich glaube, wir haben, das machen wir heute, wir meditieren. Remembering ist immer meditieren und dann hören wir Themen über den Herrn. Das haben wir gestern auch gemacht, als wir über Sudama Vipra gehört haben. Das sind die sechs Pfade des Bhajan-Magas, um Krishna zu verehren. Worauf uns Prabhupada jedoch immer hingewiesen hat, ist, dass wir unbedingt zunächst einmal ein Verständnis haben müssen von dieser Art der rituellen Verehrung, die ich eben vorgelesen habe. Er sagte hierzu etwas, und das ist jetzt etwas für die schon ein bisschen sich eingelesen haben in die Philosophie, im Allgemeinen fängt die Verehrung des Herrn an mit der Verehrung von Narayan oder Vishnus. Denn die Verehrung von Lord Krishna und Radha ist höchst vertraulich. Mit Gott wird zunächst einmal gesehen in der Weihe von uns, und das muss man wirklich praktizieren, indem man seine Größe versteht. Narayan, nicht? Der Ursprung der Schöpfung, der Ursprung aller Lebewesen. So fängt man an, sich mit großem Respekt dem Herrn zu nähern. Radha Krishna ist sehr vertraulich. Lord Narayan wird verehrt durch das Pancharatrika Vidhi. Das ist, was wir eben gehört haben. Oder die regulativen Prinzipien. Während Lord Krishna verehrt wird durch den Bhagavad Vidhi. Niemand kann den Herrn im Bhagavad Vidhi verehren, ohne zunächst einmal durch die Regulierungen des Pancharatrika Vidhis hindurchgegangen zu sein. Es ist eigentlich so, dass neue Geweihte den Herrn entsprechend des Narada Pancharatra verehren. Radha und Krishna, zu Radha und Krishna können nicht neue Gottgeweihte kommen. Deswegen wird die Tempelverehrung nach den regulierenden Prinzipien Lakshmi Narayan dargebracht. Obwohl auf dem Altar Radha Krishna wirklich stehen mögen, muss die Verehrung der neuen Gottgeweihten immer die Verehrung von Lakshmi Narayan sein. Die sehen Radha und Krishna nicht als die Herren, als die tanzen und wo es nur um einen liebevollen Austausch geht, sondern die sehen Gott als größter Ehrenswert. Hm? Verehrung nach dem Pancharatrika Vidhi, das nennt man Vidhimagga oder Vaidhi-Bhakti. Und Verehrung entsprechend des Bhagavat Vidhi nennt man Ragamagga. Die Prinzipien von Ragamagga sind besonders für diejenigen bestimmt, die erhoben werden wollen nach Vrindavan. Es ist mir sehr wichtig, das alles in den Kontext zu sehen. Und die Älteren, die Bodhis von uns, wissen, worüber das Thema war, und die Jüngeren, das sind bestimmt erfreut zu wissen, dass es noch so viele Dinge gibt zum Kennenlernen. Es wird ein Leben. Ich möchte das jetzt auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Du kannst dich den Herrn nur nähern, wenn du seine Größe verstehst. Wenn du Achtung hast, wenn du Respekt hast, wenn du denkst, ich kann schon einen gewöhnlichen Gast in meinem Zuhause nicht einfach ignorieren und mein Frühstück machen und ihm kein Frühstück anbieten. So ist es auch mit Krishna bei mir zu Hause. Ich muss ihn verehren, ich muss mich aus dem Bett rausziehen, ich muss auf den Altar gehen, ich muss pünktlich sein. Oh, schon wieder 5 Minuten vor 8 Uhr, der Herr hat noch nichts gegessen, hoffentlich kriege ich alles zusammen, dass ich um 8 Uhr den Teller hinstellen kann. Und das ist ganz wichtig, diese Sache. Und von da kannst du dann weitergehen und kannst in den Bereich der großen Liebe zu Krishna gehen, dass dein Herz entbrannt wie eine Kerze. Jetzt. Nun, der Hauptpunkt bei all dem, das möchte ich wieder auf ein einfaches Prinzip zurückbringen. Was ist denn mal der Hauptpunkt von einem Sadhana? Wer hat aufgepasst? Worum geht es eigentlich? Ja, du hast zum Glück sehr leise gesprochen, sodass wir noch einem anderen die Chance geben können. Aber du hast es richtig gesagt. Madanmohan, was würdest du sagen?
Sich immer an Krishna erinnern und ihn nicht zu vergessen.
Ja, das ist der Hauptpunkt. Er soll nicht stehen bleiben bei all diesen 1000 Regeln und auch und dies und jenes und noch das machen und hier noch was und da gibt es noch diesen neuen Schwung im Dodi zu lernen und jenen Schwung im Shamara Wedel und. Das ist nicht, worum es geht. Der Punkt ist, dass man Krishna irgendwie in den Geist einkriegt. Irgendwie. Oder anders wird in Englisch, somehow or other, sodass Krishna dann im Geiste wirkt und das Herz reinigt. Wenn Krishna in den Geist kommt, ist es so wie die Sonne, die in den Geist kommt. Die wird mehr und mehr aufgehen und alle Dunkelheit des materiellen Daseins nach und nach vertreiben. Bhakti ist der positive Weg. Via positiva, sagt man in Latein. Der Weg, wo wir Krishna irgendwie in den Geist kriegen. Und darum geht es bei Multisera. So, ich möchte gerne mit euch ein Krishna in den Geist hineinbringen. Bhaktivinoda Thakur sagte etwas über den Darshan. Er sagte, es gibt 3 Arten, Krishna auf dem Altar zu sehen. Das erste ist, wie es ein Materialist sieht. Ach, sieht das toll aus. Aus welchem Material besteht der Deity? Das bringt mich immer zu Rage. Ich sage, Satschit Ananda. Und wenn du das nicht verstehst, dann fang mal an, deine Lektionen in spirituelle Philosophie zu lernen. Das ist kein Material. Krishna ist nicht ein Bürger dieser Welt. So, aber das ist die erste Sicht. Die zweite Sicht ist, dass man Krishna sieht wie ein Symbol auf dem Altar als ein Symbol für Gott.
ungefähr wie wenn ihr in der Schweiz, da gibst du das Schweizer Posthörnli auf diesen gelben Autos. Und das ist ein Symbol für die Post. Überall, wo das Posthorn ist, hier in Deutschland gibt es das auch, das repräsentiert etwas anderes, nämlich das Brieftransportsystem. Und was macht die Post noch? Telefonanlagen macht die Post. Jetzt gibt es schon andere Anbieter, aber es geht auch um Kommunikation bei der Post. Dieses Posthorn ist ein Symbol, was Kommunikation repräsentiert. Das steht für etwas anderes. Ein Riesenbereich mit Postämtern, mit Briefmarken, mit Telefonanlagen und so weiter. So sieht auch der Mensch, der auf der zweiten Stufe der Deity steht. Ja, das ist nicht genau Gott, das steht für Gott. Das ist ein Symbol. Und die dritte Art, das ist jetzt sehr wichtig, dass ihr das versteht, ist, dass wir Krishna in unserem Herzen haben, dass wir so begeistert sind von Krishna. Und wir sehen ihn auf dem Altar und dann sehen wir nicht eine Form, sondern die ein paar Farben nur, sondern wir sehen plötzlich die ganz und ganz spirituelle Gestalt Krishna. Die scheint uns auf. Und ein Beispiel möchte ich euch geben. Wir haben das große Glück, Madhumati unter uns zu haben. Sie ist die Mutter von einem tollen kleinen Vaishnava, der immer wie ein englischer Gentleman gekleidet aussieht. Shukamuni, nicht heißt er. Wenn Madhumati ein Bild von Shukamuni sehen würde, würde sie nicht ein paar Farben sehen und nicht ein gewöhnliches Kind, sondern sie würde sehen, mein geliebter Sohn. Und sie würde da das Bild richtig sehen. Sie würde sehen, was in dem Bild eigentlich drin ist. Nämlich ein Lebewesen mit ganz bestimmten Ansprüchen ans Leben. Die Kinder haben meistens gewisse Ansprüche, die man kennenlernen muss, um Frieden im Hause zu haben. Und so weiter. Madhumati kann das sehen, weil in ihrem Herzen eingeprägt ist eben das Bild ihres Sohnes, den sie auf die Welt gebracht hat. So sollte, wenn man Deity Worship macht, muss erstmal ein Bild von Krishna da sein. Sonst wird man das sehen, wie gewöhnlich. Wenn irgendein Fremder, angenommen hier würde ein Bild von Shukamuni aus dem Fenster fallen, und der Fremde geht da auf der Straße, der würde einfach achtlos mit seinen Füßen über das Bild trampeln. Mathematik ist das ein unerträgliches Konzept, nicht? So ein Fremder, der zu den Deities kommt, wird nicht Krishna darin sehen können. Er wird vielleicht, wie es in Russland einmal gemacht wurde, da ist ein Dieb in den Tempel gegangen, hat den Deity von Lord Nrsimhadev gesehen und weil der so glänzend war, hat er gedacht, der besteht aus reinem Gold. Den verkaufe ich auf dem Schwarzmarkt. Mag den ja sich anschmelzen und mach ein paar Rubel. Ne? Extra Rubel, also nicht ein paar. Und dann hat er den Deity tatsächlich geklaut. Dann ist ihm aber auf dem Weg ein Einfall gekommen. Also hat er gedacht, kann ich die jetzt einfach einschmelzen und kriege so viel Geld. Aber wenn ich irgendwo jemanden finde, der den Wert so kennt, der den verehrt mit Blumen bewahrt, der den, das darf ich, der muss ja unglaublich eine unglaublich hohe Meinung haben von diesem Deity. Wenn ich irgendwie so jemanden finde, kriege ich viel mehr Geld. Und so ist er dann losgegangen, hat ganz Russland gequert. Der war am Schwarzen Meer, fängt er seine Reise an, ist ganz nach Norden. Wie viele Kilometer sind das, Nathalie? Viele. Ne?
Zu viele,
ja. Der ist also richtig, richtig gereist und hat in einen ganz entfernten Tempel dann diese Unterhändler, ich habe hier einen Bund wundervoll tätig, ich habe hier was Wundervolles zu verkaufen. Und die Tür wurde ich dann gesehen, China sind. Und dann denke ich, ja, es ist also wahnsinnig teuer eigentlich, aber ich mache es schon fast schon für den halben Preis und hat dann einen exuberanten Preis genannt. Nun, der Krasnodar-Tempel im Süden am Schwarzen Meer hatte eine Botschaft geschickt. Also irgendjemand mit einem Degen von der Schindler in euren Tempel kommt, wo auch immer das sei. Ne? Dann schließt sofort die Tür zu und die Fenster, verstellt die Fenster. Und also, wo stürzt dann an? Und dann die Holis gesagt, was ist jetzt los? Das ist sehr interessant. Und haben die Tür zugeschlossen. Ich will hier raus. Nein, das ist noch nicht der Krasnodar Tempel, hat eine Anweisung gegeben. Und dann haben die natürlich so überführt. Das war eine Riesennachricht in den russischen Zeitungen. Es hat Schlagzeilen gemacht. Der Löwen, die eigentümlichen Wege des Löwengottes. Yes, man muss erstmal, der Dieb hat kein Bild von dem Schingerdeep im Herzen gehabt und wollte den Schingerdeep also einfach nur verkaufen, um sich vielleicht eine Datscha auf dem Land leisten zu können. Wenn wir nicht Wissen haben über den Herrn und nicht ein Bild haben, ein zuneigungsvolles Bild, werden wir den Deity ebenfalls ignorieren in unserem Leben. Wir werden uns nicht richtig verhalten. Deswegen könnt ihr, glaube ich, jetzt verstehen, warum Svadhyaya, das Studium, als fünfter Punkt im Panchanga Bhakti, in diesen fünf Formen erwähnt wird. Gut. Also, du näherst dich jetzt Gott. Ja, ich möchte euch jetzt eine kleine Übung geben. Wie ist es mit eurer Wachheit? Seid ihr da? Gut. Woran am Morgen geht's? Gut. Was wir bei dieser Übung machen werden, ist, wir werden erstmal an Krishna denken und wir werden dann die Augen aufmachen zu einer bestimmten Zeit und Krishna auf dem Altar sehen, aber nicht wie der Dieb in Krasnodar, sondern wie ein Devotee, der das Bild des Herrn im Herzen trägt. Hier mal ein Beispiel. Eine Mutter denkt an ihr Kind, an das Lachen des Kindes, an die wunderbaren Charaktereigenschaften des Kindes, daran, wie unglaublich sweet er ist in allem, was er tut. Und wenn die Mutter dann das Kind sieht, oder dann ist er eine liebevolle Begegnung, oder wenn sie Deity sieht, ein Bild, wollte ich sagen, dann sieht sie nicht einfach nur grüne, blaue und schwarze Farben dort in einer Form, sondern sie sieht tatsächlich ihr liebenswertes Kind. Das werden wir jetzt machen. Ich darf vielleicht Rangeli bitten, alles, was du tust im Geist, ist man nicht laut. Ananda Chaitanya, bist du fertig mit deinem Venu? Ja. Ich möchte euch bitten, wir machen jetzt mal keine Vorbereitung, keine Atmen und keine Übung, eure Augen kurz zu schließen und dabei eine unglaublich wache Haltung innerlich einzunehmen. Ich möchte jetzt euch bitten, an euer bestes Bild, den besten Eindruck, den besten Deity von Krishna zu denken. Wenn ich den Namen Krishna nenne und du dir etwas vorstellen musst unter Krishna, wie sieht dein Krishna eigentlich aus? Jetzt sitzt der Herr vor dir. Er lächelt. Und er schaut dich genau an. Er studiert dich gewissermaßen. Er lächelt dabei. Er sieht, in welchem Bewusstsein du gerade bist. Und er schaut dir ins Herz. Altes Gebet. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der seine Flöte spielt. Er hat Augen wie blühende Lotusblätter. Sein Kopf ist eine Frauenfeder. Er sieht unglaublich schön aus. Er hat die Farbe von blauen Wolken. Seine einzigartige Lieblichkeit bezaubert Millionen von Liebesgöttern.
Thank you.
gut. Ich möchte euch bitten, wieder euer Bewusstsein in den Raum zu bringen. Die wichtigen Dinge kann man erst mit dem Herzen sehen. Die wichtigen Dinge sind Dinge, die man liebt. Und Liebe ist eine Emotion, die im Herzen ist. So ist es auch mit den Deities oder mit Krishna. Wir müssen erst mal etwas im Herzen haben, um dann außen etwas zu sehen. Dass wir nicht so wild sind wie der Dieb aus Krasnodar. Krishna-Bewusstsein geht es uns wirklich darum, eine Beziehung zu Krishna herzustellen, eine ausschließliche Beziehung. Aber mit diesem Wort ausschließlich, das müssen wir uns doch mal anschauen. Wenn wir an Krishna denken, so sagt Prabhupada Nektar der Hingabe, bedeutet es gleichzeitig auch seine Erweiterung und Inkarnation und letztendlich auch die Lebewesen, seine Teile, die gehören auch zu Krishna. Ein Wort der Vorsicht ist wichtig für diejenigen, die sich mit Multiseva beschäftigen, die also sich ganz und gar auf Krishna, auf dem Altar fixieren. Sie sollten auf keinen Fall andere Lebewesen vernachlässigen und vielleicht respektlos anderen gegenüber auftreten. Nur der wirklich blutige Anfänger, sagt man, also man sagt es blutig, weil er sich überall, weil er überall anstößt und noch nicht so seinen Weg kennt. Also der ganz grüne Anfänger wird sich versuchen, auf Krishna zu konzentrieren und respektlos anderen Lebewesen sein. Das sind Leute, die einer bestimmten Religion zugehören und die dann denken, diejenigen von einer anderen Religion sind also völlig auf dem Holzweg und sind ganz schlecht. Oder auch Priester, die alles gut machen auf dem Altar, wenn sie aber vom Altar heruntergehen und nach Hause kommen, dann betreten sie den Hund vor der Tür. Man nennt das jemand, der auf der allergeringsten Stufe der spirituellen Qualifikation ist. Und Lord Kapila spricht darüber zu seiner Mutter Devahuti. Er sagt, jemand, der den Deity oder den Acham im Tempel verehrt, aber nicht weiß, dass der höchste Herr Paramatma ist und in jedem Herzen gegenwärtig ist, der ist in großer Unwissenheit. Und seine Verehrung ist genauso wie die Verehrung jemandes, der ein Yajnam macht und dabei Ghee auf Asche gießt. Wenn man ein Yajnam macht, tut man das Ghee, die Opfergabe des Ghee, in prasselndes Feuer schütten und so den Yajna Purusha nähren. In Speisen, den Herrn im Feuer speisen. So, wenn aber jemand das auf Asche gießt, dann ist da null Effekt da, kein Nutzen. So, wenn man Deity-Verehrung macht oder Krishna verehrt und gleichzeitig schlecht über andere denkt oder schlecht anderen gegenüber auftritt, dann ist das nicht richtig. Dann ignoriert man Krishna, der doch im Herzen. Du verehrst den einen Krishna auf dem Altar und missachtest den anderen, der im Herzen aller Lebewesen ist. Ich habe es jetzt falsch ausgedrückt. Ich wollte sagen, es sind nicht zwei Krishnas, es ist der gleiche Krishna. Du verehrst Krishna auf dem Altar und missachtest ihn im Herzen der Lebewesen. Das ist nicht gut.
Ein anderer Vers sagt, jemand, der mir Respekt darbringt, aber missmutig und missbilligend ist gegenüber anderen, ist ein Separatist. Man würde wahrscheinlich in Deutsch sagen, ein Sektierer, da ist auch das Wort, sich abtrennen. Und er erreicht niemals inneren Frieden, weil er feindlich gegenüber anderen Lebewesen auftritt. Sehr wichtig in der Deity-Verehrung, wir versuchen Krishna dann auch anderen zugänglich zu machen. Ich fand das so schön von Narayana Manjari, die von einem fantastischen Festival in Zürich kam. Ich glaube, das 30-jährige Dasein von Lord Jagannath in der Stadt Zürich. Und die dann für uns alle diesen Nektartrank, das Badewasser des Herrn, mitgebracht hat. Sehr, sehr gute Idee. Nicht an. Man will das teilen mit anderen. Ein Pujari sollte auch ein Charanamrita-Verteiler sein. Ich sehe immer, als Prediger sehe ich mich wie ein Priester, der bei den Lotusfüßen des Herrn ist und der hier nimmt noch ein bisschen Nektar von meinem Herrn. Kennt ihr das? Auf dem Altar sitzt der Priester in mir und hat so ein Symbol von Charanamrita da. Nimm noch ein bisschen. Nimm noch ein bisschen. Hier, kommt, ich habe genug. Zur Not verdünne ich es noch. Es ist genug vorhanden für alle. Nicht alle sollen kommen. Und so pleased oder erfreut der Devotee den Herrn, indem er seine Form verehrt, aber auch weiß, dass der Herr überall gegenwärtig ist und ihn dann auch verehrt. Prabhupada erklärt das auf seine so tolle Art und Weise in seiner Erläuterung. Er sagt, der Devotee muss wissen, dass in jedem Lebewesen, ganz gleich wie unbedeutend es sein mag, selbst in einer Ameise, Gott anwesend ist und dass deswegen jedes Lebewesen mit Güte behandelt werden sollte und man ihm nicht Gewalt antun sollte. Das ist wie die Bodhi, also von dem Modi-Seva, ich finde, es ist sehr wichtig, dem Modi-Seva, wo seine Aufmerksamkeit auf Krishna richtet, wirklich dann in die Breite geht, und Krishna überall sieht. Und deswegen ist dies ein wichtiger Prozess, um Krishna bewusst zu werden, nicht? Um Krishna in allgegenwärtigen Krishna, in seiner Ganzheit zu verstehen und zu erachten und zu respektieren. Gut, damit bin ich an einem. Ich bin total in der Zeit, ich habe ein richtiges Erfolgserlebnis hier. Ich würde gerne sehen, ob ihr hierzu zu den Themen, die ihr heute gehört habt, Fragen noch habt.
Du hast gesprochen, dass wir die Deity-Verehrung eigentlich zuerst nach dem Pancharatrika Pradip machen. Wie wissen wir, wenn der
Pancharatrika Vidi nennen. Das Vidi heißt ja so viel wie Fahrt.
Okay. Und wie weiß man, oder ist das dann die Aufgabe des Gurus zu sagen, wenn es dann weitergeht zum Lagavidi?
Das ist eine Frage der inneren Reife. Wenn du Krishna so verehrst, dann kommt plötzlich eine Reife in dir. Ja, also dann kommt etwas Neues hinzu, wie zum Beispiel, du wirst das sehen in deiner Tochter. Die wird irgendwann, die ist jetzt nur ganz klein, und die wird irgendwann zur Frau werden. Das ist eine Reife, die da geschieht. Dann verändert sich die Perspektive. Sundari wird plötzlich, wenn sie einen kleinen Guru-Boy sieht, rot werden und sich verstecken. Und was da geschehen wird in so einem jungen Menschen. Ich weiß, als es bei mir so weit war, ich war in der Tanzstunde, weil ich so ein wilder Knabe war, ein wilder Junge, aber mit guten Ansichten, aber ich
musste ein paar Manieren lernen und bin dann von meinen Eltern in die Tanzstunde geschickt mit all diesen Mädchen. Und ich dachte, die sind alle blöde, man kann gar nicht mit denen spielen. Man kann halt ein paar Bäume, ich habe keine Idee von Bäume klettern. Ich bleibe mit Lorenz zusammen. Ne? Ich musste halt hin. Und dann kommt plötzlich dann die Pubertät und alles sieht anders aus. Ne? Geschützt in dieser Zeit. Ich bin auch bald die Furcht geworden, zum Glück. So, was genau geschieht in der spirituellen Reife, habe ich mir ja auch geschrieben. Ich habe deine Frage nicht vorausgesehen. Man möchte dem Herrn einfach nahe sein. Das ist ein ganz natürlicher Wunsch. Das ist so wie gestern hatte ich gefragt, was empfindet ihr denn, wenn ihr die Bilder von Vrindavan seht? Und da sagt manche, die Bodhis Heimweh, ich möchte dem Herrn nahe sein in Vrindavan. Ich möchte den, das ist ein ganz natürlicher Wunsch. Man fühlt sich nicht mehr wohl getrennt von Krishna. Ich glaube, der ist schon bei euch da, sonst werdet ihr nicht zu solchen Seminaren kommen. Man möchte dem Herrn nahe sein und man fühlt sich unwohl, wenn man ihm nicht nahe ist. Das ist ein ganz starkes Gefühl von Unwohlsein. Mir fehlt etwas. Das ist bei einem Materialisten, der kann das nicht benennen. Der fühlt sich einfach nur unwohl. Das nächste ist, da kommt so ein Wunsch in einem auf, dass man dem Herrn einen Dienst darbringen möchte. Man denkt, ach, jetzt komme ich zum Tempel einfach und ich will einfach mal eine tolle Mango mitbringen. Ich schaue mal, was es beim Türken gibt. Nicht? Um die Ecke und kaufe eine tolle Mango. Also man möchte einen Dienst darbringen. Das ist ganz natürlich. Wenn das bei euch noch nicht da ist, dann seid ihr kurz vor der Reife sozusagen. Ich glaube, dass das bei jedem ist. Ich möchte jetzt was für Krishna tun. Ist das nicht, kommt das nicht immer wieder mal auf? Ich möchte jetzt eine Spende geben für Krishna. Ich möchte jetzt etwas tun für Krishna. Das ist Reife. Und zum Schluss steht man vielleicht vor dem Altar und sagt so, oh Krishna, bin ich dir eigentlich wichtig? Oder bin ich dir völlig gleichgültig? Man hat diesen Wunsch, man möchte herausfinden, Krishna, are you caring for me? Das hat ein Gottbruder von mir, hat es immer so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, weißt du, ich bin ja geschult von Prabhupada, Krishna zu dienen, aber gestern habe ich mal Folgendes gemacht. Ich bin zu Krishna gegangen und habe gesagt, könntest du mir, ich weiß, ich sollte das nicht, aber ich muss trotzdem, könntest du mir vielleicht zeigen, dass ich dir wichtig bin? Das sagst du vielleicht zu deiner Tochter, machst du mich gerne so beliebt? Sagt man nur zu der Tochter, nicht? Also das will man hören in diesem Augenblick, dass da eine Beziehung ist. Nicht? Und so. Wenn der Devoti Geschmack kriegt an Krishna, kommen diese drei Symptome in sein Herz rein. Er will dem Herrn nahe sein, er will ihm dienen zu seiner Freude, also zu Krishnas Freude. Wie sagt man, serve him favorably heißt es in Englisch. Er will ihm auf eine solche Weise dienen, dass Krishna erfreut ist. So muss man sagen. Und das Letzte ist, er möchte eine Beziehung zu Krishna gerne haben. Und wenn das da, ich glaube, das fängt schon ganz früh am Krishna-Bewusstsein an, wird dann aber, kristallisiert sich mehr und mehr und mehr und wird dann irgendwann, man spricht von Ruchi, eine richtige Stufe, wo das Tag und Nacht so ist. Ist nicht so, du kommst in den Tempel rein und du möchtest jetzt mit Krishna dich verbinden, was machst du? Du gehst sofort zum Altar, schnurstracks, du könntest jetzt 1000 Leute grüßen, aber du willst jetzt eigentlich zu Krishna. Du grüßt sie danach. Du siehst sie dann. Was machst du? Sofort, ist es irgendwie sehr natürlich. man bringt ihm seine Ehrbietung dar. Und dann, wenn man geht, man kommt mal hoch, was machst du dann? Da schaust du die Devis an und fängst an, ein Gebet zu sprechen. Dann siehst du die Spendenbox und sagst, nein, ich doch nicht. Ich habe doch nichts. Aber dann denkst du, warum nicht? Ich lege da jetzt einfach 10 Frankies rein, das schaffe ich. Und dann kommst du im Tempel und denkst, sind vielleicht ein paar Dienste noch nicht. Ich teile es dir, die Bodies, noch ein paar Zahlen raus. Und dann gehst du so durch dein Alltagsleben und irgendwann denkst du, ich müsste eigentlich mal an Krishna denken. Was mache ich denn da? Ach, ich lese jetzt mal ein gutes Buch, Krishna-Buch, lese ich. Ne? Und ich will jetzt noch mehr über Krishna erfahren. Was mache ich da? Ach, ich habe doch dieses Tablet, habe ich da. Da kann man 1000 Lectures runterladen, wenn man will. Ne? Und jetzt höre ich mir mal eine Lecture, ehrlich, über Krishna. Und das sind natürliche Dinge, die so auftreten. Und man sollte wissen, du bist auf dem richtigen Pfad und man kann diese Sachen kultivieren. Ich habe mal etwas gemacht, was ich den damaligen Pfarrer für noch nicht empfehle. Ich habe gehört, dass die Muslims jeden Morgen ihre Ehrbietung nach Mekka machen. Ist das richtig? Also die richten sich richtig aus, wo die sind, und dann haben sie so einen Teppich und dann gehen sie runter. Ich habe gedacht, gibt es sowas auch in unserer Tradition? Das hat mich, um es in Schweizerdeutsch zu sagen, das hat mich Wunder genommen. Und dann habe ich herausgefunden, in Bundabe Machimam, man sollte jeden Morgen seine Ehrbietung in Richtung mit Damen haben. Habe ich herausgefunden. Dann bist du so, wo ich nicht von Damen? Also, Damen ist nicht von dieser Welt. Also, ich kann es eigentlich in jeder Richtung. Ich tue es am besten da, wo ein Bild von Krishna ist. Und dann richtest du dich im Bewusstsein aus. Dankeschön. Wir haben jetzt ein natürliches Ende erreicht. Ich möchte, bevor wir alle aufstehen und essen, ganz kurz bei Anandini bitten, uns noch eine Orientierung durch den Tag zu geben.
Was wir
machen.
Dazu sei gestellt.
Warte Geduld über die Kinder.
Schau doch mal nicht alle, schau doch mal anders hin.
Ich finde das so schön, dass uns wieder so aufgeweckt, dass wir wirklich in das tolle Krishna-Bewusstsein reinkommen. Das ist eigentlich das Segelsbus, ist nicht nur Prabhupada, das ist das Bewusstsein der Krishna, wirklich in jedem Moment unseres Lebens. Und das machst du wirklich so nice. Obwohl du über beide Male gesprochen hast, kann man verstehen, nicht, dass das Bewusstsein das Ganze ausmacht. Danke. Ja, ganz kurz, weil heute ist die Pause kurz, bevor wir mit dem Workshop anfangen, oder sozusagen kürzer. Wir haben jetzt Frühstück und dann kommen wir um 10.30 Uhr, nicht um 11 Uhr. Weil heute haben wir im Anschluss auf den Workshop gleich noch eine halbe Stunde eine Abschlussrede von Satchinandan Swami, der uns einstellen wird, auf das wir dieses Retreat mit nach Hause nehmen können und praktizieren können. Und auch, weil das unser letztes Retreat ist, in der Sacred Space Hive, wird er wahrscheinlich uns ein paar Botschaften mitgeben wollen. Und deswegen fangen wir 10.30 Uhr an, damit wir um 13 Uhr enden können. Und dann werden wir von 13 bis 14 Uhr alle passen, und dann werden wir uns Bescheid sagen, wie wir das machen. Und dann um 14 Uhr gibt es ein Abschlussfeed. Und nach dem Abschlussfeed haben wir alle zum Tempel, und wir können uns nicht einladen. Ich denke wirklich jetzt, dass wir schnell präsentieren. Und genau im Workshop werden wir meditieren. Wir werden die Manasapuja machen, und es wäre schon gut, wenn wir nicht müde sind. Weil dann kann man das nicht gut machen. Also vielleicht spazieren gehen kurz und ein bisschen Luft oder weniger essen, je nachdem. Danke schön.